man nicht wirklich erkennen kann, ob es jetzt eine Aufnahme einer echten Person ist oder von einem Roboter. Das ist gefährliche digitale Manipulation, der kaum beizukommen ist, warnen Experten. Aber auch Unternehmen sehen sich mehr und mehr solchen Angriffen ausgesetzt. Bestes Beispiel etwa audiobasierter CEO-Fraud mit KI-Unterstützung. Das ist Social Engineering at its best. Ja, und die damit verknüpften Gefahren, die haben auch Staat und EU erkannt und versuchen, mehr Schutzmaßnahmen aufzubauen und zu etablieren. Beispielsweise NIS 2 oder der Digital Operational Resilience Act, kurz DORA. Fazit. Digitale Aufrüstung findet auch auf der dunklen Seite statt. Tradierte Abwehrmechanismen, ja, die reichen leider längst nicht mehr. Cyberresilienz needs Cyberintelligence, lautet das Gebot der Stunde. Und was sich hinter diesen Schlagworten verbirgt, das besprechen wir in der heutigen dritten Folge unseres Podcasts Digitaler Kompass, Unternehmen auf Kurs Richtung digitale Resilienz. Ja, mein Name ist Sven Hanselde und ich darf Sie eben zu dem Podcast einladen, der Sie hinter die Kulissen von resilienten Unternehmen führt. Gemeinsam erkunden wir Strategien, Innovation und Technologien, die den Weg zu einer widerstandsfähigen Zukunft ebnen. Und vor allem hören wir von Entscheidern aus IT-Security und Vorstandsetage ganz persönlich, wie sie das Thema digitale Resilienz sehen und was sie auf ihrer Reise zu mehr Widerstandsfähigkeit im Unternehmen erlebt haben. Also seien Sie gespannt und auf spannende Geschichten, Einblicke und eben hilfreiche Tipps von Entscheidern für Entscheider. Und zur heutigen Folge 3, Cyberresilienz needs Cyber Intelligence. Da begrüße ich recht herzlich Nadja Gronau. Sie ist Leiterin für den Public Sektor bei Splunk Deutschland. Hallo Nadja.
Hallo Sven.
Und ich sage Hallo zu Professor Dr. Dennis Kenji Kipka, IT-Sicherheitsrechtler und Experte für Innovation, IT-Strategie und Cyber-Compliance. Hallo Dennis.
Hallo Sven, grüß dich.
Dennis, der heutige Podcast, die heutige Folge 3, heißt Cyberresilienz needs Cyberintelligence. Das drückt ja eine gewisse Notwendigkeit aus, ein Must, wie man neudeutsch sagt. Ja, warum sitzen wir heute hier? Warum ist es ein Muss? Warum needs?
Ja, Cyberresilienz bedeutet Prävention und wenn ich eben präventiv arbeiten will, muss ich die richtigen Informationen haben und ich muss mich auch richtig vorbereiten an der Stelle. Und das bedeutet, Informationen müssen ausgetauscht werden und alle beteiligten Akteure müssen an der Stelle zusammenarbeiten. Und deswegen ist eben digitale Resilienz und damit letzten Endes auch Cyberintelligence mehr denn je gefordert.
Ein übergreifender Aspekt, Nadja, im Public Sector auch gefordert sicher. Ich komme aus der Kommune oder einer der Kommunen, 72 waren es, wo sich seit einem Monat nichts getan hat, aufgrund eines harten Angriffs, wo viel kaputt gegangen ist. Wie würdest du das definieren? Was ist aus deiner Sicht Cyberresilienz, die Cyberintelligence benötigt?
Wir brauchen Cyberresilienz und diese Resilienz ist ja eine Widerstandsfähigkeit. Und wenn ich widerstandsfähig sein möchte, dann brauche ich dafür Mechanismen, also A, Technologie, die können wir liefern, aber am Ende brauche ich Prozesse und entsprechend die Menschen, die diese Technologie auch nutzen und sich auch danach verhalten, nach den Prozessen, die ich definiert habe, auch nach den Sicherheitsmaßnahmen, die ich eingeführt habe. Cyberintelligenz sorgt dafür, dass Angriffe idealerweise erkannt werden, bevor sie passieren, um dann, wenn sie denn passieren, möglichst wenig Schaden anzurichten.
Wir haben ja über Cyberresilienz gesprochen und jetzt spielt ja auch die Cyberintelligence mit rein. Wie würdest du das definieren? Wie ist da der ganzheitliche Ansatz, den Dennis ja schon angesprochen hat, aus deiner industriellen Sicht?
Wir sehen das gerade in der Industrie sehr gut. Die nutzen Technologie, die nutzen die Prozesse, die nutzen vor allen Dingen auch die Daten, die sie haben. Und da sind wir in Deutschland ein bisschen konservativ in der im öffentlichen Sektor, weil wir Datenschutz so hoch verankert haben. Die Nutzung von Daten, daran müssen wir arbeiten. Wir nutzen heute nur einen Bruchteil unserer Daten, die wir zur Verfügung haben. Und da ist Cyberintelligence wirklich ein wesentlicher Bestandteil, dass wir diese Daten, die wir haben, mit künstlicher Intelligenz oder mit Machine Learning koppeln, um auch wirklich dann Angriffe sehr, sehr früh zu erkennen, weil die ja heute sehr, sehr komplex auch sind und man sich nicht nur auf die Schutzmaßnahmen verlassen darf.
Also es muss ganzheitlicher der Ansatz sein. Dennis, du hast sogar jetzt ein Institut zu dem Thema gegründet, das Cyber Intelligence Institute, auch ein ganzheitlicher Angang. Was steckt dahinter? Was hat sich dazu gebracht?
Also es ist ja so, dass auf die Unternehmen und aber auch auf die staatlichen Einrichtungen sehr, sehr viele neue Anforderungen im Bereich Cyberresilienz zurollen. Und die Frage ist, wie können wir dieser Anforderung Herr werden? Wie können wir diese Probleme bewältigen? Und da müssen alle Akteure an einem Strang ziehen. Und das Ziel dieses Instituts ist eben, den Staat, die Behörden, die Politik, aber natürlich auch die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Wissenschaft an einen Tisch zu bringen, um gemeinsam Lösungen auszuarbeiten, wie man eben digitale Resilienz herstellen kann. Und da spielt eben Cyber Intelligence eine ganz große Rolle, weil es darum geht, Informationen auszutauschen und darauf basierend dann präventive Best Practices gemeinsam zu erarbeiten, zu entwickeln und zu publizieren und last but not least natürlich auch an die richtigen betroffenen Stellen zu bringen.
Das heißt, vorher saßen nicht alle an einem Tisch, weil technische Maßnahmen gibt es ja schon geraume Zeit. War das Ganzheitliche, das Interdisziplinäre vorher nicht vorhanden? Haben die Akteure nicht ausreichend intensiv genug zusammengearbeitet? Was war das Problem?
Ja, also soweit es um den behördlichen Bereich geht, sprechen wir in Deutschland schon länger im Bereich Cybersecurity über eine Verantwortungsdiffusion. Aber ich sehe diese Verantwortungsdiffusion eben auch im Bereich der Wirtschaft und der Betroffenen eben durch die Cybergefahren. Das heißt, viele Unternehmen wissen noch gar nicht, was die Best Practices in ihrem Bereich sind. Und für die ist eben Cyberresilienz ein ganz neues Thema. Und es ist natürlich auch so, dass wir viele Anbieter von Lösungen haben, Hersteller haben, dass wir viele Berater haben, die natürlich jetzt auch schauen müssen, wie erreiche ich die richtige Zielgruppe, die diese Lösung wirklich benötigen, zum einen. Und wie kann ich vielleicht auch mein eigenes Produkt- und Dienstleistungsportfolio auf diese neuen Herausforderungen zuschneiden. Und das ist eben eine Aufgabe, derer wir uns auch verschrieben haben bei dem neuen Institut.
Mit der Diffusion also vermeiden, guter Punkt. Aus deiner Sicht, ihr habt viel Kontakt mit Unternehmen, die schon erste Geschichten da einsetzen, die schon cyberresilienter zumindest sind oder vielleicht auch schon cyberresilient. Was sind deren Best Practices? Was hast du da für Erfahrungen machen können?
Ganz wichtig ist, dass diese Unternehmen angefangen haben, wirklich zu denken, wie die Angreifer denken. Die nutzen Technologien, Frameworks, die heute darauf abgestimmt sind, dass man die Angriffe oder die Angriffsmuster nutzt, die heute schon bekannt sind, aber auch die Intelligenz nutzt, wie neue Angriffe passieren können. Ja, wir haben ja jeden Tag Sicherheitsvorfälle. Ich glaube, jedes Unternehmen weiß genau über die Gefahren, wenn es heute in der Presse landet, weil ein entsprechender Angriff, ein Datenverlust, ein Hack sie lahmgelegt hat. Und das ist ja nicht nur der wirtschaftliche Schaden, das ist letztendlich auch ein Reputationsverlust. Und dieses Bewusstsein ist in der Industrie schon sehr hoch. Und diese Kunden, die wir haben, haben sich da wirklich sehr früh schon drum gekümmert. Und gerade in dem öffentlichen Sektor sehen wir ja auch vom BSI wirklich ganz hervorragende Bestrebungen, das ganze Thema auch aufzugreifen, auch die Awareness letztendlich zu schulen. Wir haben durch das föderale System auch ein paar Herausforderungen in Deutschland. Aber es geht darum, wirklich auch diese Zusammenarbeit sowohl in den einzelnen Organisationen, weil auch da ja auch IT-Abteilungen manchmal von Security-Abteilungen noch getrennt agieren, aber letztendlich auch übergreifend in den einzelnen, mit den Ländern auch zusammenzuarbeiten. Das heißt, auch da haben wir zwar ein föderales System, aber wir sehen auch wirklich gute Ansätze, wo Länder übergreifend zusammenarbeiten, sich austauschen, sich entsprechend auch unterstützen. Und das müssen wir weiter vorantreiben. Da ist die Industrie einfach schon ein Stück weiter.
Wo siehst du da, Stichwort digitale Lieferkette, wo siehst du die größten Herausforderungen eurer Kundschaft? Wo müsst ihr direkt aktiv werden und unterstützen?
Also das ist auch ja ein ganz spannendes Thema, weil man kann da ja auch sehen, dass die Lieferketten, die wir heute haben, auch diese Abhängigkeit, die wir davon haben, ja, von Zulieferern, von entsprechenden Third-Party-Bereichen, ist so immens groß geworden. Ich glaube, kein Unternehmen kann mehr wirklich bis zum Ende sagen, wo genau ihre Abhängigkeit sind. Und das sind ja manchmal kleine Stellschrauben, wo was schief geht, mit riesigen Auswirkungen. Und da gilt es aber auch darum, dieses Lieferkettengesetz so auch zu nutzen, nicht zu unterscheiden, dass man jetzt selbst vielleicht sicher ist, sondern dass man auch seine Zulieferer und seine entsprechenden Lösungen, die man heute nutzt, auch so hingehend überprüft und auch möglichst auch mitkontrolliert, dass nichts passiert. Dass wir einfach sehen, ich nehme mal ein Beispiel, man kann ja heute Software-Updates sehr leicht auch aus dem Internet runterladen. Und wenn ich das tue, dann habe ich auch eine Gefahr, potenziell doch vielleicht auch mir einen Schadcode einzuhandeln. Und den muss ich erkennen. Und dazu gilt es wieder, die entsprechenden Daten auszuwerten, die ich heute nutze. Das Thema Datennutzung muss dort letztendlich auch noch viel stärker in die Köpfe rein. Und diese Zusammenarbeit, nicht nur über die Silos, die wir heute auch sehen, sondern auch über die Behörden, über die Organisation hinweg.
In die Köpfe rein, Dennis. Das versucht man über Frameworks, aber auch durch diese 6 Milliarden Seiten Papier, DORA, NIS2. klar, rede nie mit einem Juristen über Datenschutz. Bringt das was? Oder wie beurteilst du diese Vorgaben? Sind die in 5 Jahren, ist sowas selbstverständlich, dass man sich an so Regeln hält? Oder wie würdest du die Dienlichkeit sozusagen einschätzen?
Ja, also natürlich kann man allein abstrakt durch Gesetze erst einmal nicht mehr Cybersicherheit schaffen. Das heißt, es sind natürlich die Einrichtungen, die jetzt betroffen sind, aufgefordert, diese Gesetze umzusetzen. Aber der Gesetzgeber reguliert ja nicht ohne Grund. Also das, was er reguliert, hätte eigentlich schon so sein sollen. Das heißt, wir haben ja im letzten Jahrzehnt ganz, ganz viel digitalisiert. Und jetzt erleben wir zurzeit so ein bisschen ein Rollback, kann man sagen. Und das, was wir alles digitalisiert haben, was auch schön und gut erstmal funktioniert, ist dann eben nicht cyberresilient gewesen. Und deswegen haben wir beispielsweise in den unterschiedlichsten Sektoren, du hast ja quasi schon so einen Ritt durch die europäische Cybersecurity-Gesetzgebung gemacht, ganz viel Regulierung. Also natürlich DORA im Finanzsektor, das ist ohnehin schon ein sehr stark regulierter Bereich, schon seit Jahren. Aber wir kommen gerade auch durch die NIS2-Richtlinie in Sektoren und Branchen rein, die bislang wirklich mit Verlaub gesagt, gar nichts mit dem Thema digitale Resilienz oder Cybersicherheit zu tun gehabt haben. Und das liegt einerseits daran, weil die Sektoren und Branchen erheblich ausgedehnt werden, aber andererseits auch daran, weil ganz viele kleine und mittelständische Unternehmen jetzt auch betroffen sein werden. Und wir reden hier nicht nur von kritischen Infrastrukturen oder großen Chemiekonzernen, sondern wir reden zum Beispiel auch über Viehzuchtbetriebe, große Gemüsebauern, große Handwerksbetriebe. Und das sind ja eigentlich gerade die Unternehmen, die bislang selber gedacht haben, ja, Cybersicherheit, ich werde sowieso nicht angegriffen. Für mich ist das nicht interessant. Aber wo sich in der Vergangenheit gezeigt hat, doch, überall, wo es was zu holen gibt, wird auch angegriffen. Und deswegen werden hier eben neue Anforderungen durch NIS2 für die Cybersicherheit, gerade auch für solche Unternehmen geschaffen, die bislang eben nicht in diesem regulatorischen Scope drin standen.
Ich bin seit 100 Jahren in der IT, deshalb weiß ich, dass es damals gab es das Grundschutzhandbuch vom BSI. Das war zur Zeit der Drucklegung, wahrscheinlich wäre es heute schon komplett überholt. Intelligenz, wo kommt denn die Intelligenz aus diesen Druckwerken? Oder ist das nur der Einstieg in die Intelligenz? Ich denke mir mal, wenn sowas mal verabschiedet wurde, da muss man ja stündlich dran arbeiten, damit es auch übermorgen noch aktuell ist.
Ja, also die Cyber-Intelligence kommt natürlich nicht aus abstrakten Gesetzen. Also und das sehen wir auch schon daran, wenn zum Beispiel jetzt in der NIS2-Richtlinie der Begriff Verschlüsselung drinsteht. Ja, der Jurist sagt, natürlich, ist ja klar, ist ja Verschlüsselung, ne? Darum geht es ja letzten Endes. Aber wenn man dann mit einem IT-Sicherheitsbeauftragten spricht oder auch mit einem Informatiker oder generell einem ITler, der fragt als erstes, ja, was für eine Art Verschlüsselung überhaupt? Also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, welchem Standard muss diese Verschlüsselung eigentlich genügen? Und da ist bei den Juristen natürlich schon dann meistens mit dem Know-how so ziemlich Schluss. Und Cyber Intelligence bedeutet an der Stelle auch ganz viel mehr Interdisziplinarität. Das heißt also, es müssen Juristen beispielsweise und Techniker, Ingenieure, Informatiker, IT-Sicherheitsverantwortliche deutlich stärker zusammenarbeiten und sich gegenseitig eben dabei helfen, solche Best Practices zu etablieren, über die wir ja auch gerade die ganze Zeit sprechen.
Verschlüsselung ist wie Passwort Schalke 04, Passwort oder Hilfe. Das ist das eine, interdisziplinäre. Nadja, welche Rolle hat da die Industrie in diesem interdisziplinären Haufen, nenne ich es mal ja jetzt salopp? Wo seht ihr euch gefordert? Wo könnt ihr dann an der Stelle ganz konkret unterstützen in so einer Gemengelage?
Wir sind ja eine Sicherheitsfirma und sorgen dafür, dass wir mit unserer Lösung Angriffe, Anomalien erkennen können und das sehr, 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 sehr schnell in Echtzeit. Das heißt, wenn wir diese Technologie so nutzen würden, wie sie heute schon da ist, also auch diese Korrelation von Daten über die entsprechenden Silos hinweg, dann könnte man schon vieles verhindern. Und das ist ja die Intelligenz, die dahinter steckt. Also zum einen wirklich maschinengesteuerte Prozesse zu nutzen, die der Mensch gar nicht in dieser Anzahl und dieser Flut der Alarmmeldungen gar nicht mehr beherrschen kann. Also Automatisierung auch einzuführen, das sind alles Dinge, die man machen kann heute. Aber es sind halt nicht nur die Technologie, es ist nicht nur die Technologie, die man dafür braucht. Man braucht halt auch die Prozesse, man muss die Menschen mitnehmen, man muss dieses Thema Sicherheit auch wirklich in die Köpfe bekommen. Das fängt ja im Kleinen, im Privaten an, dass man manchmal zu unbedarft auf irgendwelche Links klickt und diese Schulung und diese entsprechenden Maßnahmen auch wirklich auch an Beispielen, ja, Phishing-Attacken sind halt heute immer noch, also sie sind heute wirklich wesentlich besser gemacht, als sie das vor ein paar Jahren waren. Da fing es schon mit der Anrede an, dass man lachen musste, wenn man diese E-Mails aufgemacht hat. Heute sind die so gut, dass man sie nicht mehr von einer real geschickten E-Mail unterscheiden kann. Und das macht es so gefährlich. Also da ist die künstliche Intelligenz ja auch negativ ausgelegt, weil wir da einfach so gut sind, solche guten Fake News quasi auch verbreiten. Und dann brauchten wir nicht nur diese Awareness, sondern auch die technologischen Möglichkeiten, das dann zu erkennen, dass das hier keine echte E-Mail ist von dem Sven.
Jetzt kommt diese böse Mail praktisch von mir zum Weihnachtswichteln, die Einladung oder was auch immer. Es wird trotzdem, wie Nadja es angesprochen hat, wird draufgeklickt. Was muss man auslösen? Was muss man ganzheitlich in die Wege leiten, damit eben nicht mehr geklickt wird?
Ja, also soweit es um die Gesetze geht, kann man natürlich sagen, es geht erstmal um Bußgelder und Ähnliches, aber das ist natürlich nicht das Entscheidende, weil Cybersicherheit bedeutet, eine Strategie zu haben, eine Resilienzstrategie zu haben, diese umzusetzen und diese regelmäßig zu überwachen. Und das heißt, das muss schon ganz oben bei der Geschäftsleitung ansetzen. Das heißt, dieses Problembewusstsein, wenn das eben nicht in der Geschäftsleitung da ist, dann kommt das letzten Endes auch nicht beim einzelnen Mitarbeiter an. Und das ist auch etwas, was jetzt gerade im Rahmen dieser digitalen Resilienz mehr und mehr angesprochen wird. Das heißt, ich kann jetzt nicht als Geschäftsleiter hingehen und sagen, ja, du hast dich ja als Mitarbeiter bislang immer gut mit MS Office ausgekannt und deswegen wirst du jetzt als IT-Sicherheitsbeauftragter, machst eine Schulung mit und kriegst ein schönes Buch hingestellt und dann bekommst du das schon irgendwie hin, mach mal. Das ist in Zukunft nicht mehr der Fall, sondern auch bei der Geschäftsleitung muss von Anfang an das Know-how vorhanden sein. Es müssen Fortbildungsmaßnahmen angeboten werden und es müssen Prozesse geschaffen werden, die eben auch kontinuierlich überwacht werden. Und da sind wir wieder bei dem schönen Thema Cyber Intelligence, weil für diese Prozesse brauche ich Informationen. Also ich muss ja wissen, was sind Risiken, was sind Vulnerabilitäten, was für IT setze ich ein, welche Produkte, Dienste, Services, wo betreibe ich beispielsweise Outsourcing in die Cloud hinein und wo hat es Schwachstellen gegeben und sind die auch schon gepatcht worden? Das heißt, wir reden hier wirklich von ganzheitlichen, holistischen Ansätzen und die fehlen an dieser Stelle in vielen Betrieben noch extrem.
Ich reiche die Frage direkt mal an dich weiter, Nadja. Also was müssen Unternehmen und Organisationen für eine dauerhafte Cyberresilienz anstreben, die eben gespickt ist oder gefüttert ist oder wie immer man möchte von Cyber Intelligence dauerhaft?
Die Unternehmen, die heute auch auf diesem Weg sind, die nutzen ihre Daten sehr, sehr effizient. Die beobachten, die monitoren, die haben letztendlich auch Dashboards, wo sie sehen in den verschiedenen Bereichen, wie der Status quo ist. Also wenn ich Regularien einsetze oder wenn ich auch entsprechende Maßnahmen ergreife, dann muss ich die auch monitoren. Dann muss ich schauen, greifen die auch und sind die entsprechend auch noch adäquat im nächsten Jahr, im nächsten Monat, je nachdem, was auch passiert. Und da sind wir alle gefordert, dass wir zum einen die technologischen Möglichkeiten, die es heute gibt, also siloübergreifende Zusammenarbeit, Datennutzung auch wirklich zu befähigen, die entsprechenden Unternehmen auch in die Lage zu versetzen, auch das mit Schulungen so zu begleiten, dass die Mitarbeiter auch wissen, wo sie da entsprechend drüber stolpern können. Das sind immer schöne Beispiele. Man hat auch mit diesem Aha-Effekt, wenn man das mal zeigt, was passieren kann und auch einfach mal auch diesen Ernstfall auch mal probt, was passiert denn da gerade, ja? Und wir haben ganz oft das ein Fall, dass wenn wir Störungen sehen, ja gar noch nicht wissen, ist es jetzt eine Attacke, ist da irgendwas ausgefallen, ist es ein reines IT-Operations-Problem? Und für uns ist ein Incident immer erstmal nur ein Incident und wir suchen dann letztendlich ganz, ganz schnell entsprechend mit unserer Technologie nach der Fehler, nach dem Root Cause. Und wenn wir den gefunden haben, dann sind wir halt auch in der Lage, auch wieder Maßnahmen mit Machine Learning einzuführen, damit wir im nächsten Mal, beim nächsten Fall, auch quasi wie so eine Art Predictive Maintenance diesen Fehler letztendlich auch gar nicht zulassen und dann eine Frühwarnmeldung bekommen, um wirklich präventiv handeln zu können.
Wir wären ein schlechter Podcast, wenn wir sagen, wir schauen dauerhaft so ein bisschen in Richtung Zukunft, wenn wir uns nicht auch dem Thema KI annähern würden. Du hast es ja eben schon mal angesprochen. Ich war selber von mir sehr erschrocken. Jetzt es klingt lustig, aber es zeigt, wie weit die KI schon ist bei diesem Manipulationsfoto aus dem Hause Windsor. Ich bin Brillenträger. Ich habe gar nicht erkannt, Moment, warum streiten die sich da? Es war gar nicht zu erkennen, aber es zeigt ja auch im Grunde, wie verdammt gut heute die Manipulation schon ist. Wie beurteilst du das, Nadja? KI mit reinnehmen, KI aussperren, mehr noch auf KI achten von der dunklen Seite. Was ist da aus deiner Sicht der passende Angang?
Wir brauchen eine Regulatorik, die ist ja jetzt auch verabschiedet worden kürzlich. Ich denke, das ist auch gut so, weil wir mit dem AI-Akt auch entsprechend auch dieses Bewusstsein auch wieder in die Köpfe bekommen, was passiert hier eigentlich. Ja, es gibt ja in Anführungszeichen eine gute und eine schlechte KI. Und diese schlechte KI, die wir letztendlich auch gerade in diesem Thema bei den Cyberangriffen halt verstärkt jetzt sehen, die ist ja auch wirklich auch sehr intelligent. Also da haben wir ja auch mit entsprechenden Gefahren zu kämpfen, die vielleicht vor ein paar Jahren auch noch gar nicht möglich waren. Und da müssen wir auch aufklären, müssen die Menschen mitnehmen, zum einen wirklich zu zeigen, was möglich ist, positiv gesehen, weil es sind sehr, sehr viele Chancen und unser Leben wird sich ja auch mit künstlicher Intelligenz nochmal extrem verändern. Wir sehen das ja so als neue Revolution auch an, dass dort einfach ganz, ganz viele Menschen ja zum einen auch neue Jobs bekommen werden, neue Jobs auch entstehen werden durch künstliche Intelligenz, aber zum anderen natürlich auch diese Regularien auch wir brauchen, damit wir halt auch unterscheiden können und auch Wahlmanipulation auch verhindern können. Also wir können natürlich jetzt gerade in diesem Wahljahr sehen, dass auch, es gab jetzt kürzlich einen Fall in Amerika, wo angeblich Joe Biden die Wähler angerufen hat und hat gesagt, er geht nicht zur Wahl. Also wenn das dann am Ende bei Leuten auch entsprechend nicht mehr erkennbar ist, ob das jetzt hier fake oder nicht fake ist, dann müssen wir dagegen steuern und müssen am Ende auch nicht nur aufklären, sondern müssen auch Technologien wieder einführen, die das aufdecken und die es auch erkennen lassen, das ist hier gerade ein Fake. Und da hilft es zum einen, wie gesagt, dass wir das in die Köpfe bekommen, aber zum anderen auch brauchen wir Maßnahmen, um uns vor Fake News auch zu schützen.
Dennis, wenn der falsche Olaf Scholz bei mir anruft, hilft Regulatorik?
Sehr begrenzt. Also wir reden hier bei dem einen ja über die Frage, was für Produkte, AI-gestützte Produkte in der EU vermarktet und eingesetzt werden können. Ja, da haben wir den AI Act und wir reden beim AI Act auch darüber, dass bestimmte Überwachungstechnologien nicht eingesetzt werden dürfen. Aber das, was du angesprochen hast, betrifft ja vor allem Cybercrime. An der Stelle. Und die Akteure von Cybercrime, die scheren sich ehrlich gesagt relativ wenig um einen AI-Act oder über irgendwelche europäischen Compliance-Anforderungen, weil sie zum einen oftmals im Ausland sitzen und sowieso deswegen der faktische Zugriff von Strafverfolgungsbehörden deutscher Art schwer auf sie möglich ist und zum anderen natürlich Cybercrime ein hochlukratives Geschäft ist, mit dem sich sehr, sehr viel Geld verdienen lässt. Und deswegen wird der AI-Act natürlich, was jetzt die Verhinderung von Cyberbedrohungen angeht, nur sehr wenige Auswirkungen meiner Meinung nach entfalten können.
Interdisziplinär an der Stelle wieder ist gefragt zu arbeiten, oder?
Das ist das Credo, genau.
Ja. Wieder was gelernt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, von mir an der Stelle jetzt noch zwei Hinweise. Ich darf Sie dazu ermuntern. Gehen Sie auch auf die Landingpage, schauen Sie in die Shownotes dieser Folge und dann finden Sie auf der Landingpage der Splunk-Podcast-Folgen auch sehr viel ergänzende Informationen zum Thema. Schauen Sie doch mal da rein, da ist bestimmt auch die ein oder andere Anregung für Ihr Unternehmen und, was Nadja schon angesprochen hat, Beispiele von Best Practices, White Paper und Fallbeispiele. Also da sind Sie gut beraten, mal reinzuschauen. Gut beraten sind Sie auch, wenn Sie sich den 17. April und den 18. April freihalten dieses Jahres. Da ist nämlich der Splunk Public Sector Summit und da gibt es Wissen von etablierten KI- und Security-Experten und viele hochrangige Vertreter aus dem öffentlichen Sektor, unter anderem Universitätsklinikum Bonn, die Gematik ist da, die KfW und auch das Landeskriminalamt NRW. Da geht es auch bestimmt um KI und andere Dinge, die Sie da für Ihr Unternehmen verwerten können. Und da finden Sie auch den Link auf der Landingpage zu. Ja, ganz interdisziplinär danke ich dir, liebe Nadja, und dir, lieber Dennis, für euren Besuch im Studio. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an der Stelle wie immer herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Podcast und bleiben Sie uns gewogen.